Kollegen. Guten Abend. Recht herzlich für die einleitenden Worte, für die netten einleitenden Worte und auch, dass ich heute hier dann war. Die Glaubensgesundheit insgesamt ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Tatsächlich, das ist mir wichtig und deshalb freue ich mich auch, dass ich so viele Menschen heute hier begrüßen darf, die sich ebenfalls auch für Füße interessieren, weil das ist nicht selbstverständlich. Aber deshalb freue ich mich ganz besonders, heute so viele Menschen hier begrüßen zu dürfen und auch hier heute sprechen zu dürfen. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Thema heute: erfolgreich im Betrieb nur ohne Lärm und Mühe. Das könnte ich jetzt eigentlich auch in Anbetracht der Zeit abkürzen und könnte sagen, erfolgreich im Betrieb, das geht nur ohne Lärm und Mühe und damit werde ich gar nicht. Ich möchte mich damit einfach so davon stehlen heute, sondern möchte Sie mit auf eine kleine Reise nehmen, zu den Füßen, runter zu den Füßen, raus in die Natur, raus in die Stelle. Ich möchte gucken, welchen Einfluss das noch geben kann und auch, was das letztendlich mit unserem Betriebserlebnis machen kann. Denn wir mögen sicherlich alle gerne Tiere, deshalb sind wir hier und beschäftigen uns auch damit. Aber wir wollen auch Geld verdienen mit diesen Tieren, das müssen wir auch. Und die Betriebsergebnisse schwanken unglaublich stark. Wenn ich jetzt die deutsche Seite sehe und sehe, wie groß die Variation ist innerhalb der Betriebsabschlüsse, dann schwanken dort die Betriebsergebnisse irgendwo zwischen 40.000 Euro Gewinn und 130.000 Euro Gewinn. Das ist massiv. Und diesen letzten Bereich, den ich gerade genannt habe, erreicht man im Hinblick auf das Milchvieh sicherlich nicht mit Lärm. Das funktioniert nicht. Das sind Menschen, die etwas verstanden haben, die auch Tierwohl verstanden haben, die aber auch verstanden haben, wie man Tiere hält und wie man sie ernährt. Und wenn man dann auch noch weiß, wie man sie pflegt oder weiß, wie man anrufen kann, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass man im Betrieb sehr gut erfolgreich sein kann. Das allerdings geht nur um Lärm. Trotzdem, ich möchte jetzt starten und Sie mit auf eine kleine Reise nehmen. Wir müssen uns ein paar Dinge anschauen, auch innerhalb der Zähne, um zu verstehen, wie es zu Veränderungen kommen kann, auch zu den letztendlich dann wirtschaftlichen Ausfällen kommen kann. Wir müssen uns mit einem Trocken, der beschäftigen, ganz kurz sehr anständig erzählen. Wir müssen ganz kurz wissen, worüber wir da reden. Dann werden wir auch kurz darüber reden, welchen Einfluss vielleicht auch die funktionelle Klauenpflege haben kann, was das überhaupt ist. Und dann werden wir ins Portemonnaie gucken, was denn letztendlich die Ökonomie auch ausmachen kann, wie die Klauengesundheit die Ökonomie beeinflusst. Und dann werden wir schlussendlich uns auch ein paar Klauenerkrankungen angucken. Ich habe gestern schon erfahren, dass das in Italien eigentlich gar nicht so ein großes Thema ist. Ich habe heute von deutschen Problemen berichtet und das hat man auch verstanden. Also denke ich, ein bisschen das kennt man schon davon, ganz bestimmt. Und dann werden wir aber auch gucken, welche Einfluss die Fütterung und die Klauengesundheit letztendlich zusammenbringen. Warum haben wir überhaupt so viele Probleme auch mit der Fußgesundheit? Was macht das Ganze aus? In der Natur hatte das denn gar nicht solche großen Probleme mit der Fußgesundheit. Wir haben heute schon das Thema Wolf gehört. Letztendlich war das Tierarzt und Klauenpfleger in eins. Wenn es nicht funktioniert hat, wurde das Thema so gelöst. Das funktioniert aber so letztendlich nicht. Wir sind immer hergegangen, haben diese Tiere domestiziert, wir haben sie in die Stelle gestellt und wir wollen damit Geld verdienen. Das ist doch alles in Ordnung. Aber das heißt, die Umweltbedingungen für diese Tiere haben sich geändert. Die haben sich massiv geändert. Wir stellen sie in Stelle, egal wie die aussehen, aber irgendwo auf Böden, die erstmal vom Untergrund her hart sind, die irgendwie auch unnachfeuchtig sind und letztendlich nicht so sauber wie eine Weide. Ich würde mich freuen, wenn die Stelle alle so aussehen würden wie hier, aber trotzdem, die Weide und auch die Natur, die bleiben auch eine Vorteile. Wir machen uns heute Gedanken in der Industrie über Klauenwaschanlagen, über alles Mögliche. Die Natur bringt das alles mit. Die hat das tatsächlich und wir wollen auch einen weiten Boden. Das ist alles in Ordnung. Das heißt, für die Klauen gibt es Gott in der Natur enorme Vorteile. Und wenn man sich die Kuh das aussuchen lässt, ganz egal wo und mit welchem Haltungssystem, sie würde sich immer für den weichen Bereich entscheiden und sie würde niemals unseren Idealen folgen und hier einen Weg ablaufen, der hart ist und der letztendlich auch schmerzhaft sein kann. Für das Tier ist das relativ einfach. Die können sich das aussuchen. Wir als Menschen und auch die Industrie gehen her und suchen ganz intensiv nach Lösungen und optimal draußen in der Umgebung fortbewegen zu können. Und da gibt es Tiere, die werden auch mit Slogan und sagen, noch ein Stück for Activities. Das Sinn hat dann einen ganz schlechten Vorteil, das Sinn hat schon for Activities. Und der Vorteil ist, gegenüber solchen Systemen, die wir hier sehen, da sind läuft nicht die Sohle ab und die wächst nach. Ganz einfach. Bei uns ist das nicht der Fall, das geht irgendwann nicht mehr, wir kaufen uns neue Schuhe und Geld. Das Rind kann das, das Rind kann damit umgehen, wenn wir es dann lassen. Denn letztendlich, womit wir uns beschäftigen, die Sohle und das Horn, hat eigentlich eine Schutzfunktion und wir reden gar nicht über so sehr viel an der Klaue. Wir reden letztendlich über diese Hornschicht, die wir hier haben. Die rund um den Hornschuh gehen, die Sohlenfläche, auf der wir laufen, darunter finden wir irgendwo Fettpolster, massiv, das ist auch wichtig. Hat die Natur so vorgesehen. Dann haben wir einen Knochen. Das Ganze muss natürlich auch stabil sein. Aber wir haben dann auch eine ganz, ganz, ganz empfindliche Lederhaut. Wir kommen da gleich noch drauf, wofür diese Lederhaut auch wichtig ist. Aber letztendlich, die registriert Schmerzen. Und deswegen können wir mit dem Tier auch nicht einfach so alles machen. Das funktioniert nicht. Der Baumeister Natur war hier meisterwerklich unterwegs, das muss man schon sagen, und hat hier einen Konstrukt geschaffen, was erstmal sehr kompliziert aussieht. Und das geht aber auch nicht darum, dass wir das alles im Detail hier angucken. Aber das, was erstmal ganz einfach aussieht, wo ich eben gesagt habe, da ist ja gar nicht so viel. Das ist letztendlich ein ganz intensives, aufgeflügeltes Konstrukt, was ganz alleine draußen in der Natur zurechtkommt. Was dafür sorgt, dass eine Bewegung möglich ist, dass Stöße abgefedert werden, dass trotzdem eine Bewegung möglich ist und dass auch bei großen Strömen, denken wir vor allem auch an die Bergwiesen, dass da erstmal gar nichts bricht, dass es unglaublich stabil ist. Das ist wunderbar. Die Natur hat das sehr gut gemacht. Ich möchte da nicht auf weitere Details eingehen, aber ein Punkt ist ganz wichtig und das ist der Ansatz der typischen Beugesäcke, die wir hier haben, die hier nicht herunterzieht. Nämlich da am Frauenband und Knochen haben wir einen ganz sensiblen Punkt und das ist der Dreh- und Angelpunkt seitens der Frauenerkrankungen, wenn wir vor allem nicht bei Los- und Vorbereitung später in der ausgestuften Version sieht das Ganze letztendlich so auf, dass es präpariert. Wir haben hier einen massiven Knochen, der irgendwo innerhalb dieses Hornschuhs und zwar aufgehängt ist. Das macht eben diese besondere Stoßfeder überhaupt aus, die wir da haben. Und verbunden mit der Lederhaut bietet das Ganze eine enorme Verzahnung, die unglaublich fest ist über diese Lamellen und gleichzeitig aber auch ermöglicht, dass wir einen sehr intensiven Nährstoffaustausch haben können, was dann für die Ernährung der Hornzellen wichtig ist. Und die Ernährung wird über ein ganz intensives Gefäßsystem übernommen. Das heißt, dass vor allem venöse und arterielle System sorgt dafür, dass da der Blutaustausch stattfindet und das genau mit den Zellen ernährt wird. So, das einmal ganz kurz zur Natur. Und jetzt gucken wir mal weiter, wie das funktioniert, wenn das Tier sich bewegt. Und wir müssen ganz kurz auf die Biomechanik schauen. Das ist auch erstmal alles kein Problem. Das ist alles so ausgestattet, dass das gut funktioniert. Wir haben ein Tier an den 8 Klauen. Und gucken wir mal jetzt noch die Hintergliedmaßen. Die 4 Hintergliedmaßen stehen, werden alle gleich belastet. Alles in Ordnung. Da muss man keinen Wert legen auf irgendwelche Besonderheiten. Das ist alles okay. Es wird interessant, sobald das Tier anfängt, sich zu bewegen. Und es muss sich bewegen, weil es natürlich sich fortpflanzen möchte, weil es sich um den Nachwuchs kümmert und weil es sich ernähren muss. Das Futter wächst nicht an der gleichen Stelle, sondern das Rind ist immer bestrebt, sich fortzubewegen, um nach Möglichkeit jeden Tag auch immer das gleiche Futter vorzubringen. Deswegen müsste man sich bewegen. Und deshalb müssen wir auch heute über die Bewegung reden. Und da ändern sich auch die Druckverhältnisse innerhalb der Gliedmassenpaare und auch nochmal innerhalb der einzelnen Klauenpaare. Und das heißt, dass hier vor allem an der Hintergliedmasse unserer Außenklauen ganz besonders betrachtet werden müssen. Die Weide hat aber einen ganz großen Vorteil, auch im Hinblick auf die Biomechanik. Sie federt einiges ab. Die Klaue kann einsinken. Auch so wie hier bei etwas trockenen Bodenverhältnissen kann die Klaue einsinken und es kommt zu einer gewissen Stoßdämpfung. Jetzt reden wir wieder darüber, dass wir die Tiere domestiziert haben und in irgendwelchen Stellen unterbringen. Und davon, dass es funktioniert, das System auf einmal nicht mehr. Und das heißt, wenn das nicht mehr funktioniert, müssen wir als Menschen uns intensiver um die Tiere kümmern und nicht mehr nur die Natur an sich selber, wie auch die Völker, die sich dann um die lahmen Tiere kümmern, sondern wir müssen das als Menschen tun. Ich bin übrigens auch dafür, dass wir das als Menschen tun, dass wir das nicht der Natur überlassen, nicht, dass man nicht jetzt hier einen falschen Eindruck bekommen könnte. Wir müssen dann daran zu verhalten, wie man den Klauen ist. Da kommen wir nicht drum herum. Und das gibt uns auch im Tierschutzgesetz vor. Wir müssen, alle, die die Tiere halten, müssen Kenntnisse darüber haben, auch über die Fähigkeiten, wie man sie zu pflegen hat, müssen Kenntnisse haben. Auch wenn wir es selber durchführen, wir müssen das dann machen lassen von geschulten Personal. Und ganz wichtig ist dabei, dass wir darüber einen vorbeugenden Pass ansprechen. Das geht nicht nur darum, dass man sich die Tiere mit den Defekten anschaut, dass wir uns um die kümmern, sondern es geht darum, dass wir vorsorgen. Schmerzen, Leiden entstehen, die von den Tieren nach Möglichkeit fernhalten. Und nicht nur uns dann um die Tiere kümmern, wenn sie richtig schwer lahm sind. Aber das heißt natürlich, wir brauchen eine Technik dafür. Wir müssen uns da irgendwie darum kümmern. Und das ist in den Betrieben, wird das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Jedenfalls bei uns in der Gegend ist das so, nicht selbstverständlich man sowas. Ja, Klauenstand ist vorhanden, sicherlich, aber den dann herauszuholen, damit zu arbeiten, das kann auch zu einer Herausforderung werden. Da muss man natürlich aufpassen. Das heißt, Landwirte sind in aller Regel überhaupt nicht faul, gar nicht, aber diese Mühe komischerweise scheuen. Das ist jedenfalls in Deutschland. Das Ganze ist gefährlich, das kann ich aus ganz eigener Erfahrung ganz zeitnah auch berichten. Das kann auch mal schief gehen. Und nicht selten hat man dann auch von Landwirten irgendwie sowas wie, ach ja, Klauenpflege, die werden zwar etwas länger, die Füße, aber das laufen sich dann ab. Nee, das laufen sich nicht immer ab. Das kann zu Problemen führen. Und die Probleme sehen nicht selten so aus. Und das, was ich hier eingezeichnet habe, ist die Gliedmaßenachse, die dann dafür sorgt, dass das Gewicht sehr weit nach hinten gelegt wird. Und denken wir an das Bild unserer Anatomie, was wir eben hatten, den Ansatz der Tiefenbeuge. Wir sehen, den belasten wir ab und über, wenn wir nur allein hergehen und sorgen dafür, dass die Zehe viel zu lang wird. Sie also einfach schlichtweg erstmal nicht einkürzen. Ohne dass wir uns jetzt da über Besonderheiten unterhalten müssen. Wir belasten den Ansatz der tiefen Beuge sehen wir massiv über. Nur dadurch, dass die Zehe nicht gekürzt wird. Und das ist auch auf weichem Boden, auch auf der Weide, nicht in Ordnung. Fehlstellungen können sich ausbilden. Natürlich, das kann passieren. Es kann auch, das ist natürlich im Sommer draußen, wenn es trocken ist, das kennen Sie alle, immer eine ganz große Gefahr, dass Teile der Zehe unkontrolliert abbrechen. Auch das kann wieder zu lange führen. Man muss dann an die Tiere heran. Das kann man auch machen. Das ist möglich. Man muss es versorgen, damit es nicht zu tieferen Defekten kommt. Es kann aber auch sein, dass das Tier einfach wächst und liefert sämtliche Fehlstellungen und Defekte da sind, die überwachsen und wir tolerieren das Ganze. Aber mit der Konsequenz, dass dann solche doppelten Sohlen oder Plastilinenabszesse, was auch immer da kommt, zu schweren Lahmheiten führen. Das ist tierschutzrelevant und vor allen Dingen ist mit solchen Tieren auch kein Geld zu verdienen. Aber das sieht man leider Gottes immer wieder. Solche Menschen und Tiere, die sowas anzeigen, sind natürlich die, wo wir wissen, da hat man in der Zeit überhaupt nichts gemacht. Das kann auch das Jugendtiere, das kann auch das Jugendtiere treffen, auch Tiere, die draußen sind. Da kann es schon sein, dass sich da solche Fehlstellungen einstellen, dass wir eigentlich eher so Pferdekopfhufe entwickeln sehen, im Gegensatz zu einer ganz normalen Rinderzehe, nämlich dann, wenn es schmerzhafte Defekte vorliegen. Wenn wir so wie hier die Lederhaut sehr schmerzhaft ist, infiziert haben, mit der Dermatitis digitalis, also motellarische Erkrankung. Auch das ist möglich, sehr schwer. Da kommt das Tier alleine gar nicht runter. Da braucht es uns als Menschen, als Landwirte, Landwirtinnen, und auch vielleicht die Tierärzte oder Tauentpfleger, die sich dann damit beschäftigen. Denn das sind hochgradig schmerzhafte Defekte, die sind anzufinden draußen tatsächlich und da muss man ran. Das ist wiederum auch ein System, was wir aber so in der Natur sicherlich niemals finden würden, aber trotzdem müssen wir das tun. Was aber in der Natur passieren kann, das ist das, und das ist bei meinem eigenen Zuhause passiert, ein junger Absetzer mit einer eitrigen doppelten Sohle. 41 Grad Körpertemperatur, Stocklarm, da muss man ran, den Tieren muss man helfen, weil die fallen zurück, die kommen auch in der Herde nicht mehr mit, auch wenn wir bei der Natur nahe Beweidung bleiben, denen müssen wir helfen, dass es unsere Abgründe bringt. Also Vorbeugen ist da ganz wichtig und die Klauensäge, wenn wir sie durchführen, hilft natürlich an. Das ist so, die damit arbeiten, die damit gefällt. Aber bei den Tieren führt es zu einer ganz wichtigen vorbeugenden Maßnahme. Und sie ist dann auch gar nicht so sehr aufwendig. Wenn man jemand guckt, man muss gar nicht so viel tun, aber man muss es einmal kurz kontrollieren. Einmal einkürzen und den Winkel wiederherstellen, vielleicht noch wir eine Kündigung dabei arbeiten, dann ist alles in Ordnung. Viel mehr ist da auch gar nicht zu machen. Wenn wir die Tiere aber an Stelle stellen und wir ignorieren das alles, dann können wir beobachten, wie lange solche Zehen werden und wieder hier der Ansatz der tiefen Beugesehne, der damit massiv überbelastet wird, einfach nur dadurch, dass die Zehe insgesamt extrem lang wird und sich irgendwann durchliegt. Also waren da vor allen Dingen auch die Holländer relativ pfiffig und haben sich schon sehr früh Gedanken gemacht, wie man das Ganze vorbeugend angehen kann, dieses Thema, und hat ein System entwickelt, der funktionellen Klauenpflege in 5 Schritten. Das System ist gut, das ist auch noch so gut, dass man das bis heute gar nicht großartig verändern kann. Ja, es wird viel diskutiert, ist der Winkel noch in Ordnung, ist die Länge okay, gibt es da nicht irgendwelche Feinheiten von 0,1, 2, 3 Zentimeter, die man da bearbeiten kann. Letztendlich, das Rad können wir nicht neu erfinden, das System ist gut, das trägt sich und das wird beibehalten. Länge, Dicke der Sohle und das Thema ist eigentlich durch. Da wird sich nicht viel ändern. Einfach mit dem Ziel, eine normale Länge der Zehe zu haben, die dann wiederum zu einer normalen Belastung führt, nämlich da, wo hier die Hauptlast ankommt unter der Klaue, wo wir normalerweise eine Durchbildung schon natürlicherweise vorfinden, die Hauptlast hinzukriegen. Mehr möchte ich sagen. Man muss sich nur kurz vergegenwärtigen, sind wir an der Gliedmaße vorne, sind wir hinten, wo ist unser Startpunkt und schon kann das Ganze losgehen. Was aber zu behandeln ist und was aber auch zu bedenken ist, ist tatsächlich, wie gehen wir anschließend um mit dem, was wir da tun. Wir haben das gestern auch recht intensiv noch diskutiert. Wir müssen aufschreiben, was los ist mit unseren Tieren. Und das wird interessanter, je größer die Herden werden. Das ist bei 1, 2, 3 Kühen, die wir vorfinden, auch nicht immer aussagekräftig. Ja, man kann schon sagen, es liegt da und daran. Aber je größer die Herden werden und umso größer der Anspruch ist, auch beratungsfähig zu sein, ich denke da gerade an unseren Beratungsring, ist das unumgänglich, dass wir wirklich eine lückenlose Dokumentation durchführen und nachhalten können und Ursachenforschung betreiben können. Was ist los mit unseren Tieren? Wie kommt es zu den Defekten und zu den Veränderungen? Und vor allem, was können wir tun, dass das besser wird? Immer mit dem Ziel, die Tiergesundheit zu erhöhen und die Wirtschaftlichkeit auf jeden Fall zu erhalten. Wir müssen das einfach abschneiden. Zurück zur Praxis, nicht selten sieht man draußen einfach sowas. Da ist irgendwas gemacht worden, jemand verdient damit sein Geld, macht doch irgendwas, wusste vielleicht aber auch nicht richtig, wie man damit umgeht. Und reihenweise sehen wir solche Tiere. Da werden Kürze geklebt, man vermutet da schon irgendwo auch ein Defekt, die aber nicht sachgerecht verarbeitet werden. Das sind Schwierigkeiten, von denen wir draußen kriegen. Und so viel Mühe, gar nicht selten erlebt man auch sowas draußen, dass man dann sagt, das ist ja doch nicht so einfach mit dem Tier, ich muss mir da irgendwas überlegen. So, gehen wir ran an die Klauenpflege und überlegen, wie wir das Ganze gestalten, dann müssen wir uns auch immer vergegenwärtigen, dass es wichtig ist, mit den Tieren ganz gut umzugehen und dass wir deren natürlichen Herzen verstehen und auch umsetzen, was wir eigentlich möchten. Da müssen wir uns ganz kurz reindenken und dann ist auch die Klauenpflege an sich gar nicht mehr ein ganz großes Thema. Heißt, Vorbereitung lohnt sich da immer. Wir müssen sehen, dass wir die Tiere ausreichend fixieren. Das ist ein Bild aus Mittelfranken und das hat man schon früher verstanden. Da gab es in sämtlichen Ortschaften solche Stände, wo man die Tiere reingebracht hat. Und heute denken wir an das Bild, was neben den Müllbehältern stand, eben von einem eingewachsenen Klauen stand. Komischerweise hat man das Gefühl früher viel mehr davon verstanden als heute. Die Technik ist zwar heute viel weiter, aber das Grundverständnis habe ich manchmal so den Eindruck, das war früher vielleicht noch etwas besser. Wir müssen darauf achten, dass die Tiere fixiert sind. Keine Frage, dass da nichts passiert. Denen nicht und uns selber auch nicht. Das gilt auch für das Jungvieh. Anders kommen wir da nicht drum herum. Das müssen wir machen. Und wir müssen ruhig mit den Tieren umgehen. Und wir müssen verstehen, dass es Herdentiere sind, die gerne hintereinander herlaufen. Das heißt, wir müssen einen Tunnel bilden, den Herdentieren ausnutzen und die Tiere einfach irgendwann abfahren. Und wenn man dann auch noch ruhig mit denen umgeht und vorsichtig, dann hat man schon die Hälfte erledigt. Und wenn man sich in die Lage einer Kuh hineinversetzt, dann würde man schon auch hier gerne folgen und wird dann irgendwo einfach abgefahren. Das ist eine Zwangsmaßnahme und eine stressige Maßnahme, das magst du sonst eigentlich nie. Aber auch das kommt zum Erfolg in den Türen, denn das ist eine Maßnahme, die müssen wir vielleicht in einem halben Jahr wiederholen oder auch in einem Jahr wiederholen. Und die Tiere merken sich das. Die merken sich mein Gesicht, die merken sich mein Geräusch. Sobald ich mit dem Auto auf den Hof komme, beschreiben auch die Landwirte, sind die weg. Ich gehe schon durch mit dem Hund und bemühe mich auch, das aufzubauen und den Herdentrieb auszunutzen, aber die sind tatsächlich intelligenter als wir, man glaubt. Dann versuche ich aber, sie nicht so häufig zu ärgern, auch solche Maßnahmen mal zu bündeln, dass man vielleicht Blumen oder so eine Technik dazu mitmacht, ja, damit das die Tiere nicht allzu viel Stress gibt. Wie oft müssen wir das machen? Auch das ist nicht so einfach zu beantworten. Minimum einmal pro Jahr, besser zweimal pro Jahr. Aber es gibt Betriebe, da reicht das einmal pro Jahr und trotzdem dann auch wieder aufsteigen. Heißt, man kann das elektronisch machen. Und es gibt einige Betriebe, wo ich schon vielleicht 2016 hinfahre, bis jetzt 2022, 2023 oder 2024, einmal pro Jahr. Und es gibt kaum Defekte. Dann ist das in Ordnung, dann kann man das so machen. Wir können auch ein System fahren, wo man sagt, ja, ich komme erst mal dann mit rein. Das sind Landwirte, die wollen das so. Das gibt aber auch Glaubträger, die sagen, das reicht auch, das können wir auch machen. Aber gut für die Kuh und gut für das Betriebsergebnis ist das sicherlich nicht. Denn nicht selbst, die wir dann Notarzt mit solchen machen. Das muss nicht so weit kommen, das kann so weit kommen, das kann man auch abarbeiten. Auf diesem Rand kann man löschen, keine Frage, sollte aber nicht das Ziel sein. Denn bis dahin hat die Kuh schon wenig Interesse, hat aber auch schon viel gelitten. Das muss so sein. Sowas in der Art, solche Defekte im Bereich der Klauenspitze kommen auch nicht von heute auf morgen. Die Aussage der Landwirtin war da, oh, das hatte ich schon seit 3, 4 Jahren. Da kann man auch gar nichts mehr machen, das schneidet einfach ein bisschen frei und dann ist das so. Das wird auch so hingenommen. Aber das ist reines Notarztspiel, das wollen wir nicht machen. Wir müssen nicht darüber reden, dass die keine Lust hat, das menschliche Leben zu geben und auch sagen, sich fortzupflanzen. Das ist natürlich klar, das funktioniert. Die Milchleistung ist da eigentlich stellvertretend für alles, was dann kommt, für sämtliche Stoffwechselerkrankungen, für die Fruchtbarkeit, für die Zellzahl. Alles das leidet darunter. Aber das Rind, leider Gottes, muss man ja sagen, neigt ja dazu. So. Das Rind neigt allerdings dazu, Schmerzen eigentlich nicht zu zeigen und sich immer wieder zu helfen und einfach weiterzumachen. Also ich sehe da beim Rind auch ganz oft so eine Ähnlichkeit zu Landwirten, die auch auf der Stadt leidensfähig sind und einfach erstmal weitermachen. Ohne darüber nachzudenken, dass es vielleicht auch besser geht. Also für die Kuh ginge es besser, ganz bestimmt, aber sie kann nicht anders, sie kann sich da selber nicht helfen. Heißt aber für uns, wir müssen weg von dieser Notarztpraxis und wir müssen viel mehr darin Prävention zu betreiben. Wir müssen vorbeugend tätig werden. Ich möchte eigentlich solche Sachen tun, dass wir solche Füße sehen, die sachgerecht gepflegt worden sind, wo wir wissen, okay, das ist alles in Ordnung, da müssen wir uns keine Gedanken machen, das wird schon gut gehen. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen, gerade bei wachsenden Herden. Es gibt ja Betriebe, die werden größer und die wollen erfolgreicher werden und wollen mehr Geld verdienen, auch vielleicht über ein anderes System nachzudenken. Dass die Tiere einmal pro Jahr gepflegt werden, denke ich, ist unstrittig. Jetzt man sich einig, auch länderübergreifend ist man sich da einig. Das heißt, ein sogenannter Herdenschnitt, der wird durchgeführt. Aber was ist vielleicht mit so einem Intervallschnitt, dass man auch sagt, gerade in wachsenden Herden, wir nehmen uns immer Tiergruppen raus, Tiere zum Knochen stellen, Tiere in den ersten 60 bis 100 Tagen Milch. Und wenn wir dann auch die Daten erheben, die uns die Klauen da liefern und die immer wieder miteinander vergleichen können. Dann können wir auch ansetzen und können auch sagen, okay, Ich sehe da jetzt vielleicht eine Zunahme von Einübungen und Sohlenohren. Ich sehe da Zunahme von sämtlichen Regeldefekten, die wir da haben. Kann das vielleicht auch mit der Fütterung zusammenhängen? Dann kann man mit dem Fütterungsberater sprechen, Regel ins Boot holen. Kann man sagen, wir sehen ja meine Analysen aus. Wir hatten jetzt ein ganz trockenes Jahr. Meine Silagen, die waren komplett anders als das, was wir sonst haben. Oder die Heuwerdung ist mir nicht gelungen oder was auch immer. Das kann einen dahin führen, in diesem Bereich doch deutlich besser zu werden. Aber nichtsdestotrotz, beides ist möglich, aber wir brauchen auch immer die Lahmheitsverhandlung. Denn da sind wir natürlich dem Tierschutz verpflichtet. Und wenn man das in solchen Tiergruppen macht, auch im Wachstum und Herden, braucht man vernünftige entsprechende Technik, die schnell auch abgebaut ist, dann ist das in Ordnung. Jetzt könnte man natürlich sagen, der kann das ganz viel erzählen, aber ich habe das mal gegeneinander gelegt. Auch welche Vorteile das vielleicht auch finanziell bieten kann. Ein Betrieb aus der Grundschaft einmal 77 Kilo, einmal 88 Kilo. Wenn Sie sagen, das ist ja viel zu groß, das haben wir hier nicht, garantiere Ihnen, die Probleme bleiben gleich. Teilen Sie das Ganze durch 10, nehmen das in 7,8 oder 8 Kilo, dann kommt dann genau das Gleiche raus. Also das kann man sich runter oder hochrechnen, wie man möchte. Die Probleme bleiben gleich. Also da kann sich jetzt keiner dieser Diskussionen entziehen. Man sieht einfach, hier aufgelistet sämtliche Diagnosen, die erhoben werden, dass die bei einer Intervallpflege, wenn man sie dann durchführen würde, im Gegensatz zu einer zweimaligen Pflege pro Jahr, deutlich abnehmen. Das heißt, wir haben auch schon allein das, was immer Geld kostet, ist immer interessant für Landwirte, deutlich weniger Verbände anzulegen. Das müssen wir schon nicht mehr machen. Klötze fallen da eigentlich komplett raus. Das heißt, Entlastungshilfen, die man kriegen kann, um Defekte zu entlasten. Auch das nimmt einfach deutlich ab. Solche Sachen wie unter Anästhesie freizulegen, wird dann fast überflüssig. Kann auch mal vorkommen, aber finden wir in aller Regel überhaupt gar nicht mehr. Und sämtliche schwere Erkrankungen nehmen deutlich ab. Wenn man sich von diesem System verabschiedet, einmal pro Jahr alle zu machen und zu sagen, ich gehe mal an Tierdrogen dran. Aber trotzdem, dann müssen wir aufschreiben, sonst kommen wir dem Ganzen nicht weiter. Das muss auch nicht mit so einer hochkarätigen Lösung sein, die es da gibt. Das ist auf dem deutschen Markt leider nicht so viel möglich. Deswegen bediene ich mich dieser Softwarelösung. Das geht aber auch mit sämtlichen Apps, die auch von Kontrollverbänden angeboten werden oder von Beratungsringen. Kann man das machen. Das gibt es für mobile Versionen, fürs Handy. Das kann ganz einfach sein. Einfach nur das, was ich aufschreibe. Was ist da gewesen? Welche Diagnosen werden erhoben? Und wie kann ich damit umgehen? Aber nichtsdestotrotz, irgendwann kommt es dazu, dass wir eine Lahmheit vorfinden bei den Tieren. Und wir müssen kurz darüber reden, was ist ein Lahmheit? Und wie entdecke ich diese Lahmheit überhaupt? Das heißt, zuallererst macht die Kuh irgendwie doch etwas Bestimmtes. Sie lässt jetzt mal die Federn hängen. Sie lässt den Kopf hängen. Das ist ganz klar. Die lahm ist, die steht nicht aufmerksam in der Regel und guckt, was bloß ist aufmerksam hinter man denkt. Das ist das allererste. Sie senkt dann mal den Kopf ab und wenn es sich dann bewegt, dann hilft dieser Kopf auch noch aufgrund des Hebels, ihr eine Gliedmasse zu entlasten. Das heißt, sie senkt den Kopf auf und ab, solange es sich bewegt und der Rücken ist aufgebrüllt. Das ist das Erste, was wir nur als Sternanzeichen sehen können. Und wir sehen auch, dass die Belastung nicht mehr gleichmäßig ist, dass das Tier sich nicht mehr gleichmäßig bewegt, sondern wir sehen auch da irgendwie so einen Gang, den ich mir angeguckt habe. Irgendwie so was Asymmetrisches. Das passiert irgendwann. Auch schon bei geringen Ladenlagen kann das der Fall sein. Auch die Schrittlinge nimmt ab. Diese Sicherheit, ich laufe jetzt hier draußen rum und trete drauf, bleibt, auch die ist verloren. Die Schritte verkürzen sich. Das Tier wird vorsichtiger. Und sie versucht auch dann natürlich das Gewicht auf die Gliedmasse zu bringen, die erstmal nicht wehtut. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, wie das Tier dann folgt. Die geringe Winkelung verändert sich natürlich auch und wir können die gerade dann auch noch einteilen in Lahmheit, sodass man besser darüber reden kann. Von einem bis fünf. Eins ist eigentlich überhaupt gar nichts und fünf ist, sie tritt nicht mehr auf. Irgendwie dazwischen liegt dann noch die Wahrheit. Aber wach werden muss man ab Lahmheitsgrad 3. Da ist es auf jeden Fall nötig, irgendetwas zu tun. Es kann immer mal sein, dass ein Tier sich verdreht oder sonst irgendwas. Aber da muss man doch vorsichtig sein. Ein Bild von meinen Tieren zu Hause, das ist nicht ganz gut abgelichtet, aber ich habe bis dahin noch kein besseres Bild gefunden, wo wir nebeneinander zwei Tiere haben, eine von denen nicht lahm. Das liegt in Sicherheit daran, dass es ein Busterfaller ist, würde man jetzt sagen, ganz bestimmt. Aber dieses Tier steht sicher auf drei Beinen und leckt sich eine Gliedmasse. Und das macht nur eine Kuh, die keine Schmerzen an den anderen Füßen hat, die sich da sicher bewegt. Eine andere daneben steht hier, und man sieht schon, die Rückenlinie ist gekrümmt und ein Bein entlastet sie auf jeden Fall, hinten links. Und der Kopf ist leicht abgedeckt. Zwei krasse Gegensätze, wo man mal sehen kann, ein Tier ist lahm, eins ist nicht lahm. Und sofort, wenn man das sieht, muss man hier ran. Da bin ich auch dran gegangen, das Tier hatte nur einen ganz kleinen Defekt hier vorne im Bereich der Dorsalwand, also der Vorderwand, der Hornschuh nicht mit der Klaue, der Hornschuh leicht perforiert, verletzt, die Lederhaut getroffen. Ich habe meine Tiere mit so einem sensorgestützten System ausgerüstet, das heißt, ich kriege auch das Handy, deren Bewegungsaktivitäten, und wie sie wieder kommen und sofort kriege ich da auch parallel dazu eine Meldung. Ja, dieses Tier bewegt sich nicht mehr wirklich. Da ist die Bewegungsdruck abgesagt und gleichzeitig, sie kaut auch so gut wie gar nicht mehr wieder. Das ist was ich da gesagt. Also diese Technik kann dann auch helfen, wenn Tiere weiter weg sind, auch auf den Bergen unterwegs sind, sich das darzustellen und dann, okay, da ist irgendwas, gerade beim Wildvieh, da muss ich mal nachgucken. Das will ich erfahren, dass wir das vorfinden. Das ist allerdings von meinem Tier passiert, weil da doch nicht die Charaktere eingewandert sind. Das Klauengelenk hat sich hier infiziert, das musste dann punktiert werden und so weiter. Das kann man dann aber auch abarbeiten, ohne dass man gleich das Tier abschweißen muss. Das kann passieren. Heißt, wenn wir sowas vorfinden, kommen wir zu schweren Arbeiten, auch zu schweren Defekten. Dieses Bearbeiten von den Defekten, auch das Versorgen von Defekten, auch das Behandeln der Tiere, das ist gut und wichtig. Wir müssen aber wissen, dass die Erstbehandlung allein gut ist und wichtig ist, aber in aller Regel kein Erfolg kriegen, wenn wir nicht gleichzeitig noch Nachbehandlung mit einpassen. Heißt, es ist ganz wichtig für uns, die Tiere natürlich sachgerecht zu behandeln, aber auch gleichzeitig die Nachbehandlung mit einzupassen. Wenn wir sagen, darauf verzichten wir, wir lassen sie dann wieder laufen in den Wiesen und finden sie 6 Wochen später wieder, dann werden wir dem Tier nicht ausreichend geholfen haben. Und um das zu verstehen, da muss man auch mal über Waldbrände nachdenken und muss gucken, was passiert beim Wald. Man löscht das oberflächlich, das will man alles machen, aber dann beginnt auch die eigentliche Arbeit. Das heißt, den Boden zu befühlen und sich auf die Suche zu machen nach diesen Blutnestern. Und wenn wir die nicht finden, dann wird das alles immer wieder aufflammen. Auch bei der Klaue ist es genau das gleiche Vorgehen. Wir müssen an den Ursprung heran und da müssen wir dranbleiben, bis da nichts mehr bleibt. Und dann funktioniert das Ganze auch. Ohne den funktioniert das nicht. Das heißt für uns bei der Arbeit, diese tiefen Defekte, was ist das eigentlich? Das sind Defekte, wo die Lederhaut getroffen ist. Das heißt, da, wo es anfängt zu bluten, da ist unsere Lederhaut. Sobald wir diesen Bereich erreicht haben, gibt es da Probleme, reden wir von tiefen Defekten. Oder wenn weite Strukturen wie Sehnenscheiben getroffen oder vor allem Knochen, dann ist es auch zu spät. Das ist aber nicht so einfach herauszufinden für uns. Wir können aber auf jeden Fall eins machen. Wir können immer Temperatur messen. Und wenn wir wissen, dass die Körpertemperatur angestiegen ist und wir von Fieber reden können, so wie jetzt hier von über 40, dann wissen wir, tiefe Strukturen sind getroffen. Wir müssen auch verstehen, wie das Tier aufgebaut ist, wenn wir Lahmheiten verstehen wollen. Wir müssen verstehen, dass das Tier unterschiedliche Gewichtsverhältnisse hat zwischen der Vordergliedmaße und der Hintergliedmaße. Wir müssen aber auch verstehen, dass die Natur ja nicht doof war. Sie hat uns dieses Tier und den Bauchplan mit auf den Weg gegeben, hat aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass wir hier einen massiven Stoßdämpfer mit eingebaut haben. Das heißt, einen wunderbaren Geländewagen, den wir hier vorne haben, im Gegensatz zu einem tiefer gelegten Auto hier hinten, weil wir nämlich hier eine knöcherne Verbindung haben. Und vorne haben wir eine Sehnen- und Muskelgestützte Verbindung, die massiv abfedert und toleriert, dass Muskeln am Hals und der schwere Kopf, der daran hängt, mitgetragen werden. Das heißt, das müssen wir verstehen. Dann kommen wir aber auch dahin zu verstehen, wo denn die meisten Klauenerkrankungen sich befinden. Und das ist zu 80% an den Hintergrundmassen, eben aufgrund dieses anatomischen Bauchnamens. Das ist aber wichtig, sonst würde das Tier keinen Schwung geben können nach vorne. Und vorne muss dann abgefedert werden. Alles in Ordnung. Und vorne haben wir natürlich dann entsprechend nur 20% aller Klauenerkrankungen, wenn sie dann auftreten. Und als Menschen sind wir da relativ schlau, meint man zumindest häufig, und hat sehr viel geforscht. Aber dann frage ich mich, wenn wir doch so schlau sind und so viel verstanden haben, den Bauplan verstanden haben, die Anatomie kennen, bis ins Detail heute, alles in Ordnung. Wir haben massiv viele lahme Kühe. Und es gibt Studien, die dann gezeigt haben, dass 85% aller Lahme, die wir antreffen können, bei Milchkühen vor allen Dingen, dass sie durch Klauenerkrankungen auch hervorgerufen werden. Das wissen wir, das haben Studien gesagt, das ist hinreichend untersucht worden. Und dann frage ich mich, wenn wir das wissen, haben wir denn damit auch eine 85%ige Chance, genau diese Klauenerkrankungen zu verhindern? Schaffen wir das dann nicht? Dann wird weitergeforscht. Dann wissen wir auch, wann treten denn im Laktationsverlauf überhaupt Lahmheiten auf? Und dann hat man festgestellt, dass die Monate 2, 3 und 4, dass das die entscheidenden Monate sind für Lahmheiten. Auch das wissen wir, auch das können wir eingrenzen. Dann macht man Ultraschall und schneidet Füße auf und vergleicht alles miteinander und kommt dazu, dass wir sagen, die Polsterung da drin, das Fettpolster. Ich habe das ganz kurz gezeigt am Anfang auch im Bild, ist auch entscheidend. Und wir wissen auch noch viel über dieses Fettpolster. Wir wissen, dass das Auf- und Abbauprozesse unterliegt innerhalb der Generation. Und wir wissen auch, dass es irgendwann, nämlich im Bereich der negativen Energiebilanz, wenn die am größten ist, am dünnsten ist dieses Polster. Auch das wissen wir. Das haben wir erforscht. Und dann haben wir auch noch geguckt, wann sind denn Tiere aktiv? Wann laufen sie rum und wann liegen sie sehr viel? Auch das wissen wir. Wir wissen, dass genau in diesem kritischen Bereich das Tier am aktivsten ist. Heißt, am wenigsten liegt, mit der Konsequenz, die Füße werden auch in dem Bereich am wenigsten erwärmt. Und wenn wir das alles zusammenfassen, dann müssen wir doch dahin kommen, dass man sagt, wir können das schaffen. Wir müssen eigentlich keine lahmen Kühe mehr haben, wenn wir ein paar Dinge beherzigen von denen, die ich gerade angeführt habe. Aber es kommt natürlich zu Defekten. Und auch da hat man mal geguckt, wenn es denn zu einem Defekt kommt, wann halten diese Defekte dann wieder ab, unter welchen Umständen. Und da hat eine Studie gezeigt, dass, wenn man lahme Tiere nimmt und sie sich 5 Wochen später wieder anguckt, hat man verschiedene Maßnahmen miteinander verglichen, dass es dort auch massive Unterschiede gibt. Und zwar, wenn man nur einen sachgerechten Klauenpflegeschnitt durchführt, dann halt schon ein ganz guter Teil ab. Dann hat man schon mal sehr viel richtig gemacht. Nämlich in etwa 1/10 aller Tiere hat man damit schon gut versorgt. Dann hat man gesagt, geht man noch einen Klotz, werden das auch schon 35%. Das heißt, es wird etwas besser und die Chancen werden höher. Und wenn man das dann auch noch kombiniert, und das sage ich nicht, weil ich eine gewisse Nähe auch zur Pharmaindustrie verbinde, Wenn man das noch kombiniert mit einem Entzündungshemmer und schmerzstillenden Mitteln, wird das noch mal wieder besser, nämlich 56%. Und ich wage doch auch zu behaupten, dass wir das schaffen in Richtung 99,9%, wenn wir das machen mit einer Betäubung an den Füßen, wenn es um tiefe Defekte geht und wenn wir die Nachbeine mit einplanen. Da gibt es eigentlich nicht viel, was da schief gehen kann. Das hat mich so ein bisschen auch in den Füßen geführt, der Tierarzt, der mir sagte, das kannst du ruhig machen, das ist in Ordnung. Weißt du, was der größte Vorteil ist? Die Heilung. Und das ist tatsächlich so. Also Füße heilen relativ gut, wenn man denn weiß, was man da machen kann. Aber genauso sicher wie das Atmen der Fähigkeit ist auch das, dass es nicht zu einem Erfolg kommt, wenn man nämlich gar nichts macht. Diese Studie braucht man gar nicht anführen. Es ist aber schön zu sehen, wenn man ein lahmes Tier in den Klauenpflegestand bekommt und man macht es unter Anästhesie, kümmert man sich um diesen Defekt und das Tier verlässt den Klauenpflegestand, guckt, oh, was ist das gewesen, guckt, oh, Verband bekommen, dann geht es zum Fressen. Wenn man das nicht tut, dann legen diese Tiere sich abends in die Ecke, fressen überhaupt gar nichts mehr. Und mit denen ist auch erstmal nicht angefangen, logischerweise. Welche Schmerzen das sind, kann ich in etwa nachvollziehen. Man ist da dankbar um jeden Tropfen, den man von einem Arzneimittel bekommen kann. Jetzt habe ich meinen Betrieb aufgeführt, aus der Praxis einen mitgebracht mit 220 Bildstühlen. Auch da wieder, können Sie sagen, das interessiert mich nicht, solche Betriebe haben wir nicht, keine dazu zählen, dann bleibt es weiter. Darüber können wir sehr wohl reden. Da muss man sich gar nicht flüchten, wir bleiben dabei, dass das schwierig wird. Aber ein Betrieb, der 2022 von mir zum ersten Mal aufgesucht wurde, mit einer massiv schlechten Fußgesundheit. Aber zum Glück, er hat gesagt, Mensch, da muss was passieren, das hat er verstanden. Da habe ich bei den 220 Bildstühlen 54 Plätze gehen müssen, 184 Verbände angelegt und 34 Defekte unter Lokalanästhesie beigelegt. Das heißt, das war schon ganz ordentlich, da war viel Arbeit. Nur ein Jahr später, nachdem wir auch die Nachbehandlungen mit einbezogen haben, war die Situation schon etwas anders. Nur noch 6 Klötze, 75 Verbände und nur noch 2 Tiere unter Lokalanästhesie. Das heißt, es ist dann deutlich besser geworden. Und ich habe mich gewundert, warum sind die Leute so nett zu mir? Die haben die ersten gebracht, die haben mich sehr gut versorgt und die haben auch deutlich mehr Geld verdient. Das war eine Zeit, da hat die Milch gar nicht so viel Geld gekostet. Ich glaube, hier geht es noch etwas mehr. Da waren wir im Bereich von 50 Cent. Wir hatten da am Tag deshalb, er sagte auch, der Tank reichte nicht mehr aus. Der Milchtank reichte nicht mehr aus. Am Tag 660 Euro mehr verdient. Das würde ich auch gerne. Das ist doch ganz einfach. Wenn das jemand macht für mich, dann bringe ich immer gut zu essen. Keine Frage. Aber das habe ich auf viele Art und Weise verstanden, dass das wirklich wichtig war. Und wir rufen mal wieder an. Also, das heißt, Klauenpflege, das kann man auch nachmessen, dass das was bringt. Wir müssen aber auch darüber reden, was Klauenpflege wirklich ist. Mit so etwas brauchen wir nichts anfangen. Wir brauchen ausgebildetes Personal. Das gibt es hier auch zu finden. Mit Stefan wirklich kennenlernen. Auch jemand, der da sehr viel Wert darauf legt. Sowas ist keine funktionelle Klauenpflege. Und da müssen wir auch sagen, da brauchen wir auch keine Daten erheben. Da müssen wir auch nicht darüber reden, was dem Tier hilft und was nicht. Da muss man erstmal ausbilden, investieren. Das ist ganz wichtig. Das Gleiche gilt für Defekte. Wenn wir sowas sehen, dass ein Klauenpfleger, der mir diese Bilder schickt und sagt, oh, was soll ich denn da machen? Da habe ich gesagt, du musst erstmal zur Ausbildung. Das ist ganz wichtig, dass wir da eine Ausbildung kriegen. Wir reden nicht darüber, was ist das richtige Präparat, der richtige Verband. Das ist total viel angesetzt. Das war hoffentlich eine einmalige Aktion. Und du lässt das die Finger von lebenden Füßen, beschäftigt sich mit Toten und suchst erstmal einen Kurs auf. Also das hat nichts mit Defekten zu tun. Wir müssen aber auch, wenn wir darüber reden, sagen können, das sind auch Tiere, da können wir nichts mehr machen. Also die muss man vielleicht auch, die muss man auf die Abschutzliste setzen, die muss man dann irgendwann auch vielleicht nicht mehr besamen, die lassen dann auslaufen und trennen. Es gibt einfach gewisse Altlasten, die schleppt man damit sich rum, da ist nichts mehr zu machen. Jetzt habe ich gesagt, gucken wir auch mal ganz kurz ins Portemonnaie. Klauenpflege an sich ist tatsächlich als Investition anzubilden. Das fällt auch sehr schwer. Ich merke es bei Anbietern im täglichen Geschäft immer wieder, das, was sie auf den Tisch zu legen haben, das ist mehr unglaublich. Was man aber erstmal gar nicht so verdient, das wird übrigens genommen. Das ist erstmal so in Ordnung. Aber man muss verstehen, dass jeder Euro, den man da auf den Tisch legt, ihn auch fünffach wiederbekommt. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann geht das auch. Ich wurde mal von einem Landwirt ausgeschüttet bei einer Veranstaltung, der gesagt hat, das stimmt überhaupt gar nicht, was du da erzählst. Das ist nicht 1:5. Und da habe ich mich schon kurz erschrocken und sagte, das ist 1:15. Er hat sich das in seinem Betrieb durchgerechnet, hat massiv investiert und er sagte, seitdem verdiene ich Geld. Wenn ich das alles mit einberechne, Fruchtbarkeit, das ist, er sagte, ich schäme mich heute, dass ich gar nicht schon früher agiert habe. Das war bei ihm 1:15, hat er gesagt. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, ich brauche die Tiere gar nicht unbedingt, habe aber meine Nachzucht, dann kann ich auch, wenn ich nicht so intensiv remontieren muss, auch mal ein Tier pro Jahr mehr verkaufen. Und das ist bei unseren Heuschwänzen gar nicht so teuer. Das ist hier in den Bereichen mit Rassen, die deutlich mehr Fleisch haben und wertvoller sind, nochmal wieder interessanter. Damit lässt sich nochmal mehr Geld verdienen. Das heißt, ich kann auch pro Jahr nochmal wieder 2.000 Euro mehr anstecken. Das ist toll. Alle Lahmheiten, die treten auf und dann gibt es Kosten. Die teilt man auf, indirekte Kosten und indirekte Kosten. Die indirekten, das sind die nicht so schmerzen für die Landwirte. Und dann gibt es die direkten Kosten, die schmerzen unglaublich. Das ist dann, wenn die Tumor wirklich lahm ist, wenn wir Tierärzte rufen müssen, wenn wir Medikamente bezahlen müssen, das tut richtig weh. Aber erstmal so, die wird etwas dünner, wird nicht so bewegt, das merkt man gar nicht so unbedingt. Das spielt nicht so richtig die Rolle. Es gibt aber verschiedene Institute, die haben das auch mal ausgerechnet, dass man sagen kann, was bedeutet das eigentlich im Portemonnaie oder für meinen Geldbeutel. Das ist, ich habe eine Einrichtung der Landwirtschaftskammer in Niedersachsen in Deutschland, hat mal gesagt, das sind irgendwo immer 300 Euro. Das stimmt, was in der Lahmheit, nur weil weniger Milch da ist, auch mal 300 Euro. Und wenn ein Tier auch noch den Betrieb verlassen muss, es zum Totalausfall kommt, dann sind das 500 Euro. Das ist schon relativ big. Eine andere Studie von 2010 hat gefragt, ja, ganz wichtig da bei der Lahmheit, aber wer drauf geht, ist doch die Karkassenqualität. Das heißt, es kommt zu einem massiven Gewichtsverlust. Wir füttern vorher sehr viel Protein in die Tiere hinein, dass sie Muskelmasse aufbauen und das ist der Körper vital. Wissen, das wird alles wieder abgebaut und das nehmen wir so einfach in Kauf. Das sind mitunter 400 Kilogramm Fleisch, das ist richtig Geld im Bereich von 1000 Euro, du kriegst das dann auch schon. Und dann kommen noch zusätzliche Ausgaben dazu und diese Studie hat dann gezeigt, ja, das sind irgendwo auch 450 Euro im Schnitt, aber es können auch schnell mal 700 oder mehr kommen. Auch das ist möglich. Eine Futterberatungsfirma oder auch ein Futtermittelhersteller aus Deutschland hat mal zu Zeiten eines sehr schlechten Milchpreises vorgerechnet, wie viel das ausmacht bei einem 100-Euro-Betrieb. So einfach zu rechnen. Man sagt ja, nur allein die Tatsache, dass das Tier weniger frisst, kostet schon sehr, sehr viel Geld für uns. Eine Energieration, die man hier unterstellt hat mit 6,5 Megajoule NEL, davon frisst die Kuh am Tag einfach 1 Kilogramm Kopfsubstanz weniger. Das passiert. Und das ist nicht nur Lahmheitslauf auf drei Beinen, sondern auch schon so ein ganz leichtes Lauf. Das reicht schon aus, damit eine Kuh ein Kilogramm Kopfsubstanz weniger frisst. Bedeutet, dass dem Tier auch 6,5 Megajoule NEL fehlen am Tag. Und das macht bei vielleicht 20 Lahmen Kühen von 100, das passiert, das ist gar nicht so selten, einen Milchverlust letztendlich aus von 40 Kilogramm am Tag. Und das multipliziert mit einem hier ganz geringen Milchgeld. Macht schon aufs Jahr gerechnet 3.709 Euro aus. Bei der Milch, was jetzt doppelt so hoch ist, sind wir da im Bereich von deutlich über 7.000 Euro. Wir müssen nicht darüber reden, ob die Klauenpfleger, das hatten wir gestern auch, 6 Euro kosten muss, 10, 12 oder 15. Das ist erstmal unerheblich. Wichtig ist, dass es gut gemacht wird. Und dann haben wir nämlich diese Kosten hier nicht mehr zu verstehen. Jetzt hat man auch mal geguckt, welche Erkrankungen gibt es überhaupt? Welche Erkrankungen kosten das viel? Und dann sagt man natürlich immer, oh, so, Mord-Erkrankungserkrankung, das ist Feuer, also leiden die richtig drunter. Ja, das ist auch so, das lässt sich auch rechnen, aber diese Studie hat gezeigt, das spielt eigentlich gar nicht so die Rolle. Interessant wird es mit Tieren dann, wenn es an die Lederhaut geht, was ich eben sagte. Wenn Lohengeschwüre da sind, wenn wir weiße Linienabszesse haben und vor allen Dingen dann, wenn wir Defekte im Bereich der Spitze haben, dann haben wir Defekte, die richtig Feuer haben. Jetzt ist das alles recht wissenschaftlich und ich habe da ein paar Ergebnisse mitgebracht aus der eigenen Praxis, die sind doch jetzt schon etwas älter, aber das Problem da grundgleich, das verändert sich überhaupt gar nicht. Hier ein Beispiel eines Betriebes, der ist umgezogen von der Anbindehaltung in einen Laufstall. Und er hat gesagt, Klauenpflege? Nö, das war auch nicht, das habe ich noch nie gemacht. Ich bleibe hier auf die Weide, das laufen sie weg, können. Da braucht man nichts machen. Und er dümpelt herum so irgendwo bei, das ist Holstein, deswegen sage ich dümpeln, das sollte jetzt mit acht werden, deswegen, die können mehr. Und die sollen auch mehr können. Rum bei knapp 25 Kilo Wildleistung. Und ich sagte Ihnen schon, die Wildleistung ist da stellvertretend, auch die Zellzahl, alles das bringt Probleme mit sich, die Fruchtbarkeit sowieso, aber betrachten wir mal die Wildleistung. Um 25 Kilo, und dann könnte ich Ihnen jemand überreden, dass wir das System ändern, weil der Laufstall 15 ist nicht mehr ohne Klauenpflege, das geht gar nicht. Und der ist gestiegen um über 5 Kilo Wachen. Einfach nur deshalb keine Defekte, weil er eine Klauenpflege gemacht hat. Da hat dann aber gemerkt, die Tiere fühlen sich wohl, aber sie laufen. Sie fangen plötzlich an zu laufen und ja, sie haben aber Lust auf Popfunks. Komisch. Das konnte man ganz schnell darstellen, das Betrieb. Und hier auch nochmal ein Beispiel, wo ein Betrieb das auch missachtet hat. Sämtliche Grundsätze der funktionellen Klauenpflege nicht durchgeführt hat und auch der Meinung war, ich verdiene doch Geld. Meine Kühe, die geben Milch. Das kann gut gehen bis zu einem gewissen Punkt. Kommt es dann aber zur Lahmheit, ist es hier zu einem massiven Eingriff gekommen. Der ist von 29,4 Kilo auf 23,7 Kilo. Weil da plötzlich sämtliche Tiere lahm waren. Auch wieder so ein Übergang, ich gehe jetzt in den Laufstall und ich komme so klar wie bisher, das funktioniert nicht. Was man hier auch sieht, wie lange das dann noch dauern kann, bis man aus so einem Tal wieder rauskommt und dieses Niveau wieder erreicht hat. Das dauert relativ lang. Jetzt kommen wir zu den Klauenerkrankungen, wie es so gibt. Es gibt infektiöse Klauenerkrankungen, es gibt nicht infektiöse Klauenerkrankungen. Das sind Behaltungen ganz grob. Auf der einen Seite sind es die, die übertragbar sind von Tier zu Tier. Das heißt, Kuhalma kann Kuhwerter infizieren oder auch der Betriebspartner Betrieb B infizieren. Das kann sein. Das macht eigentlich eine infektiöse Klauenerkrankung auch. Und es gibt auf der anderen Seite die nicht infektiöse Klauenerkrankung. Da müssen wir reden über Überbelastungen und vor allem die Fütterung. Da kommen wir überhaupt nicht drum herum, das müssen wir machen. Da gibt es natürlich die Kombination aus beiden und dann gibt es auch noch die, die sagen, ach, Klauenerkrankung, das ist doch ehrlich. Das hatte die Oma schon. Ja, das kann sein, es gibt eine gewisse Erblichkeit, aber ich kann die Spannung direkt vorwegnehmen, die ist extrem gering. So viel gibt es da gar nicht, die wird hier Maximum mit 0,4 angegeben, die Erblichkeit. Das ist so. Man kann aber vergleichen. Es gibt Betriebe, die sind sehr intensiv unterwegs und wollen Maximum aus den Tieren herausholen. Es gibt Betriebe, die wollen eher so nicht so viel herausholen. Und dann unterscheiden sich auch schon die Erkrankungen, die wir erheben können, massiv voneinander. Das heißt, in Bereichen, wo wir mit der extensiven Haltung zu tun haben, fehlen wir oft deutlich weniger infektiöse Erkrankungen als in den Bereichen, wo wir Laufstellhaltung haben, in der Telefütterung. Da ist das Verhältnis von infektiösen zu nicht infektiösen Erkrankungen auf einmal schon bei 1 zu 3. Das sind Ergebnisse aus der eigenen Praxis, ohne dass das jetzt wissenschaftlich begründet ist. Aber trotzdem, wir verschlimmern so ein bisschen das System, wenn wir intensiver mit den Tieren arbeiten wollen. Oder anders gesagt, wir müssen viel mehr Fokus auf diese einzelnen Bereiche legen. Sonst wird das Ganze schief gehen. Und ohne dass man sich das alles auch merkt, ich habe das gestern auch schon gesagt bei der Vorstellung, muss man einfach wissen, das, was häufig ist, wird häufig auch das, was selten ist, wird selten auch. Also das, was eigentlich so kritisch ist, was so Alarmerkrankungen sind, die müssen wir ein bisschen auf dem Schirm haben und auch wissen können, wie man mit denen umgeht. Das ist zum einen, das von der Richtung, kennen Sie wahrscheinlich alle, starke Folter Füße, die Kuh läuft überhaupt gar nicht mehr, aber das ist ein Stadium, wo wir dieses übersehen haben. Nämlich den Zwischenausfall, wo es jetzt in der Öffnung kommt, das ist die Eintrittsworte, da geschieht das alles. Und wenn wir draußen in der Natur unterwegs sind, ist ein ganz typischer Fall, ich habe heute eine, 3 Tage später habe ich wieder eine, dann vielleicht nächste Woche wieder eine. Immer klassisch so, wenn es trocken ist im Sommer, aber die Wasserstellen, die wir haben, die Laufwege, das sind die, wo diese Infektionen stattfinden und auch die Verletzungen stattfinden, wo es zu Eintrittsworten kommt und wo die sich infiziert kann. Damit wir aufpassen, dann finden wir das. Dicke geschwollene Beine, die kriegt überhaupt nicht mehr auf. Logischerweise, weil sie sowas hat. Sie hat ein tiefes Loch unter dem Fuß, unglaublich schmerzhaft. Man kann da schon seinen Finger reinstecken. Man muss sich nicht viel vorstellen können, um darauf zu kommen, dass das extrem schmerzhaft ist. Das kann auch dazu führen, dass man eine Zehe amputieren muss. Das kann auch dazu führen, dass es halt durch das Klauengelenk durchbricht und an der Seite Eiter herauskommt. Alles das ist möglich. Und manchmal hilft auch nicht weiter, dass man die Zehe entfernen muss. Aber die Spanalitze ist deshalb so gefährlich, und deshalb zeige ich das hier, weil die Nähe vom Zwischenklauenspalt hier als Eintrittsorte zu dem Klauengelenk extrem gering ist. Da haben wir nur 1 bis 2 Zentimeter. Deshalb immer aufpassen bei dieser Erkrankung, wenn wir die haben. Das kann schnell zu spät sein, da muss man die Zehe entfernen. Aber keine Angst, auch das heilt in aller Regel wieder ab, auch damit kann man leben. Dermatitis digitalis, auch ganz bekannt, bordelarische Erkrankung, hat den Ursprung hier ganz in der Nähe, haben wir gestern noch drüber gesprochen. Und da will ich auch gar nicht so viel zu sagen, auch wesentlich bedeutend, infektiös, ansteckend von Tier zu Tier, aber man muss, wenn man die Krankheit verstehen, wie dieses hier verstehen, nämlich ein Eisberg, der im Wasser ist. Und alles das, was wir oberhalb an der Haut sehen können, ist das, was auch hier oberhalb der Wasseroberfläche stattfindet. Alles das hier drunter, nämlich da, wo Erreger sitzt, das sehen wir nicht. Das müssen wir verstanden haben. Wir brauchen nicht darüber reden, was man macht, damit man diese Spitze hier oben entfernt. Wir müssen darüber reden, wie es gar nicht erst zu einer Infektion hier in der Tiefe kommt. Das ist für uns wichtig. Und das Einzige ist, was wir da haben wollen, keine Erreger. Wir wollen da keine Erreger haben. Das ist wichtig, darauf müssen wir achten. Da gibt es das natürlich irgendwann auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt dann schmerzhafte und weniger schmerzhafte Formen, die man alle unterteilen und benennen kann. Und zu guter Letzt gibt es auch noch die Ballhaarfäule als Vertreter der infektiösen Erkrankung. Das Ganze kann dann übergehen zu den Erkrankungen, die nicht infektiös sind. Die druckbedingte, denken wir wieder an den adversativen Beugesinger, zu lange Zehen, der nutzt den Druck nach hinten. Da kann es wirklich kritisch werden für die Kugel auch extrem schwerer werden, nämlich vor allem durch Druck. Das ist das allererste, wenn wir das sehen und auch dokumentieren. Hier gibt es irgendwo punktuelle Einblutung, dann wissen wir, wir müssen darüber nachdenken. Wir haben mit Sicherheit irgendetwas missachtet. Im Bereich der Klauenpflege, im Bereich unserer Behandlung, da ist was schiefgelaufen. Denn da hat man sich in aller Regel Gespür. Ein Gespür ist dann vorhanden. Wir reden dann davon, wenn es nicht nur zu einer Einführung kommt, sondern wenn dann die Lederhaut getroffen ist. Und denken wir an das Geld, ab dann wird es teuer. Das sind so Geschwüre, die Lederhaut ist perzipiert, sie ist eröffnet, das kann natürlich fortführen, kann unglaublich schmerzhaft werden. Es kann auch dazu führen, dass man so eine Zehe amputieren muss, dass man so wie hier auch geschehen, nach einer tiefe Säugesehne amputieren muss. Aber dann kann auch eine Zehe leben, aber trotzdem auch die kann dann mal betroffen sein. Wir finden auch nicht selten druckbedingt oder vielleicht auch sogar ernährungsbedingt sowas hier. Da ist kein Geschwür zu sehen, gar nichts, aber reihenweise minderwertiges Horn. Und wenn wir sowas sehen, dann müssen wir auch nicht nur über die Klauenpflege reden, dann müssen wir sofort auch über die Ernährung nachdenken. Und ganz wichtig dabei ist natürlich die Mineralstoffversorgung. Und da gibt es ein paar wesentliche Mineralstoffe, die da entscheidend sind, das Biotin, Zink, Kupfer und das Selen. Alles das, was für die Synthese der Hornzellen entscheidend ist und auch für die Kindsubstanz zwischen den Zellen. Da müssen wir sofort drüber nachdenken, wenn wir so etwas sehen. Bleiben wir aber bei den Geschwüren, die sich dann natürlich nachfolgend wieder infizieren können, ganz schlecht abheilen. Gestern ging es darum, wie kriegt man solche schwer heilenden Defekte denn in einer Abheilung? Das sind Sachen, die kosten richtig viel Geld, vor allem, wenn sie länger andauern. Denken wir alle an eine Nadelbetentzündung am Finger, dann muss man nicht viel mehr Vorstellungskraft aufbringen, um zu verstehen, was dieses Tier dann gerade durchmachen muss, mitunter über Wochen. Das sind Sachen, die kosten richtig Geld. Schwierig wird es immer auch im Bereich der Spitze. Auch solche Sachen, wo Horn abgebrochen ist an der Spitze, manchmal auch unkontrolliert abgebrochen ist, kann dazu führen, dass es zu tiefen Gespüren kommt, wie wir sie schon mal gesehen haben, oder auch zu Nekrosen. Da wird es teuer. Trotzdem habe ich gesagt, und dann wird es eigentlich immer spannend, auch für jeden Witterungsberater, wenn man mit diesen Daten weiterarbeitet, will man über den Witterung reden. Auch intensiver über den Witterung reden, um zu verstehen, warum kommt das denn zu diesen Veränderungen? Einblutung, doppelten Sohlen, Manfusion. Die Witterung hat einen massiven Einfluss auf die Zaungesundheit. Und ich habe eben gesagt, wenn man versteht, wie man Tiere hält und sie füttert, dann hat man alles verstanden. Und genau die Haltung und die Fütterung macht 50% aus. 50% entfallen auf die Haltung der Tiere und 50% auf die Fütterung der Tiere. Und damit können wir ganz viel Gutes tun, aber auch ganz, ganz viel zerstören. Und die größte Gefahr, die wir dabei haben, das ist eine Pflanzenazidose, eine Übersäuerung des Pflanzens. Wir dürfen nie vergessen, dass wir hier mit Wiederkäuern arbeiten und nicht mit Schweinen. Manche füttern die allerdings wie Schweine oder missachten das natürliche Wiederkaufverhalten. Und dann haben wir genau dieses Problem. Und was passiert denn dann da? Wir haben immer ein Absterben von Pansenbakterien. Es gibt Bakterien, die fühlen sich in gewissen Bereichen total wohl, vermehren sich auch und erledigen da ihre Arbeit. Jetzt kommt jemand und haut den mit der Keule oben drauf, weil der pH wird absackt, dann sterben die natürlich ab. Und was machen diese Abgestorbenen? Die werden wieder verdaut. Und deren Zellwandbestandteile, die werden freigesetzt. Das sind im Wesentlichen die Mikropolysaccharide und die sind giftig für den Stoffwechsel. Das sind endogene Giftstoffe, also sogenannte Endotoxine, die führen zu einer Entzündung dieser Lederhaut. Denken wir da an dieses feine Gefäßsystem, was wir hatten ganz am Anfang. Dieses Gefäßsystem wird durchlässig. Das wird erstmal nur durchlässig durch diese Giftstoffe und wir sehen schon Einblutung auch welche nach dem Zorn. Und gucken wir in den Pansen rein, dann macht er den ganzen Tag sowas hier. Der pH geht rauf, geht runter, geht rauf, geht runter. Und das ist auch normal. Der Kuh frisst sich, kommt wieder, sie liegt, sie läuft irgendwie ganz normal. Wir müssen nur gucken, dass dieses Schwanken ganz gering wird. Und da sagt man auch, dass eine Einheit am Tag absolut nicht überschritten werden darf, eine Schwankung. Es soll nicht größer sein in der Pflanzengesundheit. Ist das ein ganz wichtiges System, was wir verstehen müssen. Und das ist völlig egal, ob wir da über automatische Systeme reden, über Großbetriebe, über Kleinbetriebe, über eine getrennte Vorlage, bei 5 Kühen in der Anbindung, ist das genau das gleiche Problem, wenn man mit seinem Kraftfutter und Konzentrat vorherläuft, wenn man 3 Stunden gar nichts macht oder auch nur dafür sorgt, dass sie gleichmäßig kontinuierlich fressen können und auch wiederkaufen können. Das ist ganz wichtig. Denn im Mittel ist der pH-Wert bei der Kuh irgendwo immer gleich. Da ist nicht viel dran zu drehen. Sie schafft das schon zu kompensieren. Aber entscheidend ist für uns und für die Pflanzenbakterien, wie lange ist der Pflanzen-pH-Wert am Tag in einem ganz kritischen Bereich. Das heißt, wie viele Pflanzenbakterien haben denn die Chance abzusterben? Negativ ausgedrückt. Und da kann natürlich die Technik, da reagiert, egal welcher Firma, die Technik uns auch helfen. Und auch gucken, dass dieser zeitliche Bereich, wo der Pflanzen-pH-Wert so stark absackt, extrem gering ist. Und der kann sehr gering werden. Das sehen wir hier. Eine Viertelstunde im Vergleich zu einer Dreiviertelstunde, wenn wir einfach nur mal kontinuierlich Futter nachschieben, das heißt, wir tun das an. Ganz wichtig, das ist eine ganz einfache Maßnahme. Und häufig anschieben heißt, in vor allem nach Laufstellen, einmal pro Stunde, auch nachts. Macht so gut wie gar keiner. Geht ja so. Das kommt ja doch irgendwie klar. Aber das heißt, wir könnten immer etwas mehr Geld finden. Auf der Wiese draußen macht das Tier das. Es bewegt sich jeden Tag weiter fort und frisst immer das gleiche. Immer in den Tasten. Die wissen, was mit dir am besten ist. Wir als Menschen sagen, wir können auch anders mit umgehen. Wir mischen denen das Futter und dann ist das schon in Ordnung. Wir können das mischen, wir müssen aber auch wissen, wie es geht. Und wir müssen auch die Mischgenauigkeit achten. Und das kann man überprüfen. Das kann man ausschütteln, dann kann man gucken, wie es das Ganze funktioniert. In welchem Bereich der Futtertisch liegt vielleicht was. Kühe sind da auch so ähnlich wie ich auch. Die gehen immer dahin, wo es am leckersten ist. Und suchen sich da die Balance heraus. Das können wir schaffen. Und wenn wir schon sehen, dass das am Futtertisch ungleichmäßig verteilt ist, das, was wir da auch ausschütteln können, dann gehen die cleveren Kühe sofort dahin, wo das beste Futter liegt. Und das machen sie jeden Tag. Das heißt, die fressen aber nicht die Ration, die irgendwelche Berater, auch wenn sie ihre Arbeit gut gemeint haben, gerechnet haben. Die fressen eine ganz andere Ration, nämlich ihre eigene. Und diese Häufchen, die ich so ausschütteln kann, die kann ich über den Verlauf eines Futtertisches an verschiedenen Stellen einfach auch mal ausschütteln und miteinander vergleichen und sehe, dass allein schon der Unterschied zwischen dem oberen Sieb, was ich herausschütteln kann, und dem Bodensatz, der übrig bleibt, massiven Schwankungen unterlegen ist. Im Bereich eines Futtertisches, das war mir 40 Meter, und eine unglaubliche Variationsmöglichkeit für Kühe. Denn für Kühe, die genau das machen wollen. Die kommen mit der Schnauze, stecken ihr Futter, ihr Kopf in das Futter, schütteln links, rechts, suchen sich das raus, was da runterfällt, und lächeln erstmal die Trockenbläse, bevor sie an das trockene Vollbaumprozess angeht. So einfach ist das für die Kühe. Das wird ja auch nicht selten kochen, das Futter, keine Frage, das muss man überprüfen. Wenn man fragt, wie viel frisst dann eine Kuh? Ja, den ganzen Tag. Das ist keine Aussage, das ist eine Aussage. Wir müssen rechnen, wie trocken ist das Futter, und das müssen wir regelmäßig machen. Regelmäßig heißt da ungefähr einmal pro Woche, das wäre dann billiger. Es muss ja auch machbar sein. Und wenn wir wissen, dass unser ist trocken, ja, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Partikel möglichst klein sind, dass sie die auch gleichmäßig festhalten, ohne selektieren zu können. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was vorne reingeht. Wir müssen auch immer gucken, was hinten rauskommt. Wir dürfen auch mal Code auswaschen. Auch das dürfen wir mal einmal pro Woche machen. Hier und da mal ein Händchen nehmen und das mal auswaschen. Und mal gucken, das, was ich jetzt intensiv angebaut habe, auf meiner kleinen Fläche, die ich jetzt zur Verfügung habe, und auch teuer angebaut habe, was ich dünnen muss, wofür ich Diesel aufwenden muss, geht unter Umständen 1:1 aus dem Tier wieder heraus. Das kann ja nicht liegen. Das kann ja nicht das Ziel sein. Das ist bares Geld, was nicht verdient wird. Aber das ist erstmal so, das ist vernehmbar. Das wird dann interessant, sobald diese Gülle dann anfängt, irgendwie die Biogasanlage kommt. Weil die Betreiber, die freuen sich, weil die haben letztendlich die Ausbeute davon. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen, dass die Tiere das Futter auch ordentlich verdauen und umsetzen, was wir da reingetan haben. Und als Klauenpfleger kann ich sagen, der einzige Hinweis, auch wenn ich nicht dokumentiere, den ich habe, ist immer der Code. Und mit dem komme ich unweigerlich in Kontakt. Den habe ich am Abend an sämtlichen Stellen meines Körpers, das ist so. Aber wenn ich den an den Eisenstand finde und ich sehe hier Schleimhautablösungen, dann weiß ich schon auch, ohne dass ich selber bestimmte Systeme habe oder irgendetwas anderes Teures, dass da was nicht stimmt. Es kommt hier zu massiven Schleimhautablösungen da. Und wenn ich das habe, dann finde ich bei der Klauenpflege dieses hier. Ich sehe Einblutungen so und irgendwelche Rotverfärbungen. Beispielsweise in Linie oder hier, das kann sein. Solche in der Tiefe, dann weiß ich, aha, das Rehegeschehen ist nicht hier oben gerade aktuell, wo ich mich beim Hornwachstum befinde, das ist in der Tiefe. Das heißt, wir sind relativ nah an Rehegeschehen ran. Da kann ich sofort mit meinem Berater reden und kann sagen, halt, stopp, da in der Tiefe, da kommen irgendwie Einwirkungen. Ich glaube, da stimmt irgendwas. Ich habe ein anderes Futter oder ist da irgendwas passiert? Ich kann das nutzen. Ich kann das mit dem nutzen. Heißt immer wieder über die Einwirkungen reden, sich die angucken. Das kann auch passieren. Das wäre ein Sonderfall einer Rehe, eine akute. Da würde man hier gar nicht überlegen, es noch schwer in den Griff zu kriegen, wenn die Lederhaut komplett zugrunde gegangen ist. Das wäre jetzt eher bei so einer massiven Pansenazidose, wie ich sie eben gezeigt habe, möglich. Ich sehe auch das manchmal in Betrieben. So chronische Rehe, dann weiß ich, dass es mit Sicherheit länger andauert in den Betrieben und da werden auch ganz wichtige Grundsätze nicht beachtet. Da gibt es halt irgendwann so eine Verformung des Vorstoßes, da ist das in Ordnung. Interessiert aber im Übrigen kaum noch Kinderalter. Sagt man ein Pferdealter, ein Pferd hat Rehe, da sagt ihr, warum macht das für keine Rehe, keine Rehe, das ist eben super. Und dann drin, macht das was. Da muss ein Bewusstsein her, da müssen wir daran arbeiten. Denn es verändert sich auch nicht nur der Hornschuh, es verändert sich auch der Knochen, den wir da stehen. Alles das kommt, oder das, alles das ruft Veränderungen hervor. Und das sind Veränderungen, die wir auch in der Klauenpflege gar nicht mehr sehen können. Und diese Muskeln, dass wir das nicht haben. Ja, es gibt auch doppelte Sohlen. Auch das eine Folge vielleicht nicht sachgerechter, wiederkehrender Fütterung. Das kann sein. Das kann aber auch sein, dass das sehr schmerzhaft wird für die Tiere, wenn die eitrig werden und wenn sie blutig werden. Kann auch sein, dass das Ganze symptomlos geht oder dass es doppelt vorkommt. Alles das kann sein. Aber es kann auch sein, dass von da aus wieder tiefe Defekte entstehen, die dann nur noch so behandelt werden können, nämlich dass man von Klauen entfernt ist. Das kann auch zu weißen Liniendefekten kommen. Auch das hängt ganz stark mit der Fütterung zusammen. Das beginnt immer mit Einblutung in diesem Bereich. Da, wo nämlich das Sohlenhorn mit dem harten Bandhorn verfehlt wird, da, wo man beim Pferd sonst die Nageleisen befestigt, gefühllos, da kommt es zur Einblutung. Das kann auch sein, dass sich das Horn dann trennt. Ist erstmal auch nicht so das Problem für das Tier. Das Problem ist dann, wenn das an der Wand lang nach oben wandert, dann lang diese Lamellen und dann Kohlsaum rauskommt. Da kann Alter herauskommen, es kann schmerzhaft werden für die Tiere. Und dann muss man wieder chirurgisch tätig werden, aufwendig, unteuer für das Tier und immer mit Schmerzen verbunden. Man muss in aller Regel dann die Wand auch abfragen. Aber da nicht verzagen, die richtigen Personen fragen, das kann man behandeln, das kann abheilen. Es wird auch in aller Regel zur Abheilung kommen. Es gibt noch ein paar Besonderheiten, die es so gibt, das wäre dann so ein axialer Hornspalt oder auch so ein Hüftel Hornspalten. Auch das kann immer schmerzhaft sein für die Tiere, da muss man ran. Und zu guter Letzt bei den Klauenerkrankungen, es gibt noch ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel den Imax, so ein Hornhautpuls, der sich hier in der Mitte schiebt, der hat jetzt nicht unbedingt was zu tun mit der Fütterung. Aber wenn wir über Panaritium sprechen, das haben wir getan, wir müssen auch das erwähnen, weil häufig im Panaritium Wegbereiter ist für sowas. Der Körper will sich schützen mit dem Hornhaut und bildet das dann auch. Die Klauenpflegetechnik spielt da auch eine Rolle mit. Die sind aber erstmal kein Problem. Problem werden sie dann, wenn sie sich infizieren, wenn sie wund sind und wenn sie schmerzhaft werden. Besonderheiten für Lammesbühe gibt es auch. Auch ein Zehe kann man abbrechen. Das gibt es, da kann man natürlich ganz viel tun. Und auch kann es dazu kommen, dass sich irgendwo ein Nagel reintritt. Aber das ist viel, viel seltener, als man glaubt. Viel häufiger ist das hier. Und das soll dann letztendlich uns auch zum Abschluss führen. Das, was wir selber in die Tiere hineinfüttern. Aber die eigene Rationszusammensetzung ist das nicht Thema des heutigen Tages. Ich habe eben darüber gesprochen, wie die Rationen dargereicht werden, wie man die Futteraufnahme beobachten kann, welchen Einfluss das haben kann. Aber entscheidend ist auch, wie ist das Futter zusammengesetzt und was füttern wir in die Tiere rein? Und wenn wir schon wissen, dass wir Giftstoffe, so wie hier Schimmel im Maislob, in Reinform die Tiere reinfüttern werden, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir all diese Regelerkrankungen gegen und denen werden. Das ist das eine. Wir müssen aber auch wissen, wie wir das Futter zusammensetzen, ob wir viel Getreide ansetzen oder nicht. Das kann wiederum auch zu so gefäßaktiven Substanzen führen, wie hier den Histamin. Oder wenn wir es mit Zuckersäure meinen, bei gewissen Grassorten oder eben diese genannten Mykotoxine, wenn wir in Reinform reinfüttern, das wird zu Problemen führen. Gleiches gilt da natürlich für jeden und Schimmelpilzzeller. Wir können dann doch abschließend auch sagen, dass es wichtig ist, nicht nur ein Top-Stallsystem zu haben, wenn wir auf der anderen Seite nicht wissen, wie wir mit den Tieren umgehen und mit der Klauen umgehen. Das hilft uns allen gar nicht weiter. Das heißt, das beste Stallsystem, was wir uns irgendwie auslesen können für so Tiere, hilft nicht, wenn wir nicht wissen, wie wir mit den Klauen umgehen. Auf der anderen Seite hilft uns aber auch die allerbeste Klauenpflege und Behandlung überhaupt nicht aus, wenn man nicht verstanden hat, wie man Tiere hält, pflegt, unterbringt und wie man sie füttert. Da müssen wir ansetzen, das müssen wir wissen, dieses Bewusstsein müssen wir schärfen. Und da ist doch die Beratung auch richtig mit angesetzt, das weiter zu vermitteln und das auch vor allem in Zahlen zu vermauern. Können wir abschließend sagen, dass bei der Klauengesundheit es immer wichtig ist und auch meine Herzensangelegenheit ist, da vorbeugend tätig zu werden. Man kann sich das auch nicht alles merken, es muss auch gar nicht sein, dass es so ein bisschen Wachblutabletten als Schock. Es gibt auch einige Themengebiete, da kann ich darüber nachdenken und ich muss nicht nur im Notarzt oder Feuerwehr spielen. Ich kann vielleicht doch besser vorbeugen als halt. Und da ist Klauenpflege ganz wichtig und es ist auch wichtig zu dokumentieren. Wenn wir das machen, haben wir einen riesigen Beitrag auch zum Tierschutz geleistet, definitiv. Und wir müssen verstehen, dass die Klauenpflege mindestens einmal pro Jahr kein Luxus bedeutet für das Tier, sondern das ist eine Maßnahme, die wir diesem Tier schuldig sind, ganz bestimmt. Wir müssen auch verstehen, dass eine kontinuierliche Fütterung und auch eine gute Haltung und Unterbringung ganz essentiell sind für die Klauengesundheit. Und das ist mein Hauptanliegen, Arzellosen vermeiden. Wir müssen wissen, wenn wir Rinder füttern, es sind Wiederkäuer und es sind keine Schweine. Das müssen wir verstanden haben. Kommen wir also zum Abschluss tatsächlich, wenn Klauengesundheit dann tragen Sie die Last, wenn Sie gesund sind, das schaffen wir, das können wir schaffen. Und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ganz dankbar, dass eine Stunde lang beim Thema, was vielleicht doch manchmal etwas trocken ist. Und stehe noch für kleine menschliche Fragen zur Verfügung. Dankeschön.
Vielen Dank für die Ausführungen und die bisher interessanten Zahlen auch. Also wir haben heute auch gesehen, dass auch der betriebswirtschaftliche Fachstein sehr wichtig ist und nicht zu unterschätzen ist. Wie schätzen Sie hier in Deutschland die Situation auf den Betrieben ein? Zur Klauengesundheit ist es viel Nachholbedarf oder sind die größeren Betriebe hier schon besser aufgestellt als die kleinen?
Nachholbedarf ja, und die Größe allein ist absolut nicht entscheidend. Das ist entscheidend, was man aus Betrieb vielleicht verstanden hat und was man nicht verstanden hat. Und wir haben die Situation in Ostdeutschland, dass wir da traditionell sehr viele große Betriebe haben. Und das heißt nicht, dass wir da deutlich weniger Arbeit haben. Das gibt da schon auch Unterschiede, hat aber auch andere Gründe. Es gibt eine ganz große angelegte Studie in Deutschland, die hat über fast 5 Jahre durchgeführt, eine sogenannte Theorie-Studie, Prävalenzstudierin. Und dabei ist herausgekommen, wir haben ganz viele Probleme, gesundheitliche Art, hat alle möglichen Krankheiten untersucht und ist darauf gekommen, wir hätten das nicht, wenn wir diese massiven Lahmheiten nicht machen. Und wir reden darüber, dass wir fast in allen Bereichen in Deutschland Lahmheiten von fast 20% haben. In den einzelnen Betrieben. Das kann vorkommen und deshalb denke ich, ist da noch ganz viel davon bedanken.
Die Klauenpflege in Deutschland auf dem Betrieb wird die von den Tierärzten durchgeführt oder größtenteils auch von Klauenpflegern oder von den Landwirten selbst?
Ja, ich habe festgestellt, dass zunächst werden auch Klauen, also Tierärzte und Klauen, das ist eine Sache für sich. Die meisten Tierärzte haben eine Allergie gegen Klauenwasser. Das ist tatsächlich so, also das wird selten von Tierärzten durchgeführt. Ich würde mal sagen, 2 Drittel der Herren werden gepflegt von professionellen Klauenpflegern und 1 Drittel von den Landwirten selber. Aber Tierärzte sind alle Drittel da.